So, ich glaube, die meisten sind schon da. Ich darf euch alle herzlich begrüßen heute an dem Sonntag. Schön, dass auch so viele Gesichter da sind. Auch Konzelmanns und hinten Jürgen und seine Frau. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Und ich möchte euch begrüßen und möchte auch gleich noch hinweisen auf eben die Corona-Maßnahmen. Genau, dass wir den ganzen Gottesdienst über eben die Masken tragen sollten und eben auf Kontakt vermeiden sollten. Genau, wenn ihr Kontakt hattet mit Personen, dann könnt ihr leider nicht kommen oder eben auch Symptome habt. Dann müssen wir uns auch noch vorne eintragen. Einfach eine Liste, wo man Anwesenheit dann prüft und protokolliert, genau, wo ihr dann auch euch eintragen solltet. Die wird dann auch wieder nach einer gewissen Zeit vernichtet. Und singen dürfen wir eben nicht, aber deswegen haben wir ein Lied und das wollen wir auch gleich zum Anfang machen, bevor ich noch als Einleitung ein paar Gedanken weitergebe. Und das wäre das Lied aus dem grünen Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Jetzt teilen wir noch ein paar aus. Das wäre das Lied Nummer 92. Halleluja, lobet Gott.
Thank you.
richtiges Loblied. Lobet Gott. Es ist ein bisschen ungewohnt, da gar keine Stimmen zu hören, gell, und mitzusingen. Aber wie es in seinem Wort steht, können wir auch in unserem Herzen singen und spielen. Und ich denke, ja, das dürfen wir alle Zeit tun. Wir müssen eben in der richtigen Haltung auch, ja, singt. Ich habe ganz vergessen, jetzt auch den Michael Zeck noch zu erwähnen. Tut mir leid. Heute haben wir den Michael Zeck unter uns, der auch die Predigt halten wird. Und da sind wir mal gespannt und er wird selber sich noch kurz vorstellen haben. Ja, ich habe zur Einleitung mir noch ein paar Gedanken gemacht. Das ist mal in der Predigt von Benny auch. Ging es ein bisschen um das Licht und auch Lichter, dass wir Lichter sein sollen für den Herrn. Dass es, ja, dass er möchte, dass wir eben brennen und für ihn in der dunklen Welt einfach leuchten. Wie auch die bekannten Verse aus dem Matthäus 5 in der Bergpredigt, wo er davon redet, von einer Stadt, die auf dem Berge ist, die kann nicht übersehen werden, weil sie leuchtet. Da steht in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, wir sollen Lichter sein und wir sollen leuchten. Und wir sollen nicht verborgen sein. Und ist mir aufgefallen, eben wozu, wie es in Vers 16 steht, dass damit die Leute unsere guten Werke sehen und damit der Vater im Himmel gepriesen wird. Ja, dass wir für den Herrn leuchten und ja, eine andere Stelle in Johannes 3, Vers 20, da sehen wir eigentlich, wie der Mensch ist. Da heißt es nämlich in Johannes 3, Vers 20, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, von Grund auf ist der Mensch so, er möchte nicht ans Licht, weil wir eben ein Problem haben, weil wir Sünde haben in unserem Leben und die wir gerne nicht sichtbar machen lassen werden. Deswegen, ja, wollen wir nicht dieses Licht in uns hineinstrahlen lassen, weil es eben diese Sünde, dieses Böse in uns aufdeckt. Aber ja, wir sollten uns vielmehr mit dem Licht Gemeinschaft haben, um die Sünde aufzudecken, um zu bereinigen, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und dazu möchten wir noch auch 1. Johannes 1 aufschlagen. Da ist der Abschnitt überschrieben, Wandel im Licht und Sündenvergebung. Ja, hier, in 1. Johannes 1, ab Vers 5, heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, das ist was Schönes. Gott ist Licht und er möchte in unser Leben hineinstrahlen, damit es auch in unserem Leben Licht wird und dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Ja, dass wir unsere Sünden bekennen und zu ihm bringen, dass wir sie ihn gereinigen lassen von ihm und ja, Gemeinschaft haben können und gereinigt werden von all unseren von unserer Unreinheit und von unserer aller Ungerechtigkeit. Das ist der Wille Gottes, Ziel Gottes, eben diese Gemeinschaft mit uns zu haben. Und ja, wie dieses Bild, was vorhin wir von der Stadt hatten, das nicht verborgen werden kann, so habe ich auch noch ein anderes Bild gehört. Oder hat ein Bruder mal ein Gleichnis gemacht, das ich mir so mitgenommen habe. Und das habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Und das möchte ich auch weitergeben. Es ist dieses Bild von dem Mond. Der Mond, er nimmt zu und er nimmt ab. Je nachdem, wie er steht zur Sonne, nimmt er zu oder er nimmt ab. Er wird heller oder dunkler. Und so ist auch unser Leben. Entweder nehmen wir zu oder wir nehmen ab. Und abhängig ist es auch von uns und mit dem, ja, wie wir wandeln, ob wir es zulassen, wie das Licht Gottes in uns hineinstrahlen darf, damit wir es reflektieren, wie dieser Mond, der von der Sonne angestrahlt wird und der das Licht wieder reflektiert. Und je nachdem, wie sehr wir es zulassen, wie sehr wir die Gemeinschaft zu ihm suchen, mit dem, was wir tun, tagtäglich neu können wir entscheiden, lassen wir sein Licht in uns hineinstrahlen und geben ihm Möglichkeit, dass auch er durch uns leuchten kann, damit unser geistliches Leben zunehmen kann, wachsen kann, oder beschäftigen wir uns mit dem, was uns gefällt, was wir wollen, und lassen es zu, dass das Licht abnimmt, dass unser geistliches Leben abnimmt. Wie ein Spiegel auch zu vergleichen, wenn das Licht hineinstrahlt auf diesen Spiegel strahlt, dann reflektiert es zurück. Und Gott möchte, dass wir uns reinigen, in Reinheit leben und diesen Spiegel reinigen, damit er diesen Lichtstrahl reflektiert wird und hell wird. Und ja, das möchte ich uns weitergeben, diese Gedanken. Ja, mit was beschäftigst du dich? Und ja, was möchtest du? Möchtest du, dass dein geistiges Leben zunimmt oder abnimmt? Und wie sieht es eben momentan auch bei dir aus? Nimmt dein geistiges Leben zu? Lässt es zu, dass du dich von diesem Licht bestrahlen lässt, in diesem Licht wandelst auch, damit Gott durch dich leuchten kann, oder lässt es eben nicht zu? Und das ist schon eine Entscheidung, die wir auch tagtäglich tun dürfen, in kleinen Dingen. Es fängt schon morgens an und ich denke da, das müssen wir uns bewusst sein und das müssen wir auch uns vornehmen, aber auch mit ins Gebet nehmen. Das muss uns wichtig werden, dass wir uns da von Gott gebrauchen lassen. Das waren meine einleitenden Gedanken. Jetzt hören wir auch noch mal ein Lied. Das wäre die 272 aus dem grünen Liederbuch. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein. Dank für das Lied. Und ja, bevor noch Michael nach vorne kommt, möchten wir noch gemeinsam beten auch. Lass uns dazu aufstehen. Jesus, danke dir, dass du das Licht bist und dass du auch in uns hineingeleuchtet hast und in uns Licht hast werden lassen. Und bitte schenke, dass wir es zulassen, dass du durch uns leuchten kannst, Herr, dass wir ja, durch unser Tun und auch Nicht-Tun, das, was wir machen, nicht machen, es zulassen, dass wir im Glauben, Herr, wachsen. Bitte schenk du Gnade, dass wir wachsen dürfen und dass wir ja, Zeugen sein dürfen, Lichter sein dürfen für dich und dass du uns gebrauchen kannst, Herr, da wo du möchtest. Bitte schenke auch, dass wir uns da verändern lassen. Danke dir jetzt für die Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke für dein Wort, das wir haben dürfen, das wir auch jetzt hören dürfen. Bruder Michael Zeck, und bitte segne auch du ihn, rede du durch ihn und schenk auch, dass wir ja, in rechter Weise hören, dass du auch zu unseren Herzen reden kannst. Schenk du offene Herzen, schenk du, ja, dass wir auch das Gehörte mitnehmen dürfen in die kommende Woche. Amen.
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 Lieben, ich möchte euch herzlich grüßen, außer einigen von hier, also Matthias und Gudrun und ja, einige kenne ich, aber gehört habe ich von euch schon über ein Jahr lang her. Und er hat mir es aufs Herz gelegt, auch für euch zu beten, dass der Herr auch hier sein Werk tut. Und das ist ja unser Ziel, das ist ja unsere Aufgabe, das wünschen wir und das möchten wir, dass überall, an allen Orten Menschen die Gelegenheit haben, wirklich Wort Gottes zu hören, was in unserer heutigen Zeit eigentlich teuer geworden ist. Ich möchte einiges zu meiner Person sagen, für die, die mich nicht kennen. Ich bin ja geboren in Siebenbürgen, habe früher dort, ich habe eine gläubige Oma gehabt. Ja, danke schön. Danke.
Entschuldigung,
Mili. Ja, tut
es nicht. Ein lauter machen.
Können wir machen.
Entschuldigung.
Ja, also. Hörst du, Schwester, jetzt? Ich kenne das auch so. Mein Gehör funktioniert auch nicht mehr so gut, wenn ich irgendwo in der Gemeinde bin und sitze irgendwo hinten. Da muss ich mich auch anstrengen, um mitzukommen.
Sie sind nicht so alt wie ich.
Ja, so. Ja. Also,
danke.
Ich bin in Siebenbürgen geboren, hatte eine gläubige Oma, fast ohne Vater groß geworden. Weil mein Vater, wo ich 6 Jahre alt war, hat der Krieg begonnen. Erst mit Ungarn war Unruhe, dann fing es mit dem Osten an und so war er weg. 1943, wo ich 10 Jahre alt war, da habe ich ihn zum letzten Mal dann gesehen, so für eine ganz lange Zeit. Er kam dann erst wieder heim. 1955, das waren über 12 Jahre lang. Da hat uns unsere Mutter, die 4 Brüder, die wir waren, in dieser schweren Zeit Nur wir wissen, wie wir da durchgekommen sind. Aber ich möchte das sagen, ich habe dann mit 12, mit 13 Jahren die Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen. In der Sonntagsschule, sozusagen, da habe ich diese Entscheidung getroffen und ich habe sie bis heute, wo es jetzt über 75 Jahre sind, über ein Dreivierteljahrhundert, ich habe sie nie bereut. Und ich möchte sagen, dass auch all das, was wir unter dem Kommunismus in diesen über 40 Jahren erlebt haben dort, als Familie, als Angestellter im Betrieb, in meinem Betrieb, also in meiner Arbeitszeit und so weiter, und was wir besonders als Gemeinde erlebt haben, da bräuchte ich viel Zeit, um euch das detailliert zu erzählen. Aber ich will das sagen, wir haben den Herrn wunderbar erfahren. Wunderbar erfahren. Und ich möchte auch vieles Negatives. Wir haben, wenn ich mein Leben zurücksehe, ich habe sicher auch viele Fehler gemacht. Allerorts, auch in der Arbeit und so, wie wir Menschen sind. Wir sind Fehlern unterworfen. Aber das hat alles dazu beigetragen, immer wieder zu erkennen, wie abhängig wir von der Gnade Gottes sind, wie abhängig wir von seinem Helfen, von seinem Eingreifen, von seinem Erbarmen tatsächlich sind. Und dass er uns bis heute nicht rechts gelassen hat, das schreibe ich seiner großen, unbegreiflichen und unbegrenzten Gnade zu. Weiß nicht, inwieweit ihr die Erfahrung macht, aber das ist es. Und dann ein Lebenswerk zurückzulassen, eine Heimat sozusagen, wo man ja nicht doch heimisch gefühlt hat, wie man war ja dort geboren und hat dort gelebt und in Umständen und so weiter, dann war man doch irgendwie so eingewurzelt. Und dann von dort heraus und in eine ganz andere Kultur, in eine ganz andere Welt umgesetzt zu werden, sollte man im Grunde genommen mit einem schon alten Baum nicht mehr machen. Aber Gott hat auch da Wege gefunden und die Dinge so geleitet, das, was uns Sorge gemacht hat und wo wir Fragen hatten, nicht wahr? Was wird es sein? Wie wird es dort sein? Wie wird es sein, wenn du, der du jetzt über 40 Jahre in deinem Haus gewohnt hast, in deinem Hof, in deinem, und jetzt kommst du und musst, wenn du einen Nagel in die Wand schlagen willst oder so, oder ja, dann musst du Erlaubnis von dem Hausherrn und wer weiß, was für ein Hausherrn, wo wirst du wohnen, was wird sein? Ja, und dann kommt man und dann wird man tatsächlich überrascht. Überrascht so wie der Herr das wirklich so geheimnisvoll auf der einen Seite, aber dann wunderbar lösen kann, Probleme und Fragen, die uns oft im Vorhinein beschäftigen. Und ich muss es sagen, ihr Lieben, seine Wege mit, was mich anbetrifft und meine Familie, ich staune. Ich staune einfach und komme daraus nicht heraus. Und ich freue mich über den Begriff Ewigkeit, den wir aus unserer Bibel heraus lesen. Wenn das so ist, wie die Bibel das sagt und wie wir den Begriff verstehen, dann denke ich, das wird wohl auch ausreichen, meinem Herrn zu danken und ihn zu loben und zu preisen über dem allem, was wir hier in dieser kurzen, so bewegten Zeit erlebt haben. Und vor allem, ihr Lieben, Vor allem, ich glaube, das uns bewegen, dass er sich unserer angenommen hat, dass er sich uns offenbart hat, dass er sich über uns erbarmt hat, dass er an uns nicht vorbeigegangen ist. Dann gehen wir an den blinden Bartimäus dort vor Jericho. Als er die Volksmenge hörte, als er hörte, dass der vorbeigeht, der ihm helfen kann, dann schrie er, dann hielt ihn nichts mehr, Jesus nur Sohn Davids, erbarmt dich meiner. Und ihr Lieben, dass wir als Menschen das erleben dürfen, die wir in Sünde geboren sind, in Feindschaft gegen Gott. Und da ist keiner ausgenommen. Die Bibel sagt uns ganz klar, keiner ist ausgenommen. Und dass wir nun in so einer Beziehung, in so ein Liebesverhältnis zu Gott, dem Heiligen, dem Allmächtigen, oder wie wir ihn auch nennen, oder wie ihn uns die Bibel beschreibt, zu dem kommen dürfen und sein dürfen. Das ist das große Geschenk und das ist mein Thema heute. Ich möchte einiges davon sagen. Ich bin mir bewusst, auch wenn ich habe das schon in Wissingen einmal gesagt und Matthias hat mich korrigiert, weil ich die Jahreszahl, also die Jahre nicht ganz genau gesagt habe. Aber wenn ich auch wie ein Methusaler alt würde, würde das nicht ausreichen, ja, das zu verstehen und auszuschöpfen, was uns die Bibel von diesem gewaltigen Gott, seinem Tun, seinem Plan, seinen Gedanken, das, was er sich mit uns vorgenommen hat, wirklich zu verstehen und zu ergründen. Wir sind einfach diesbezüglich auf Glauben, auf Vertrauen, dass wir dem, was er uns hier mitgeteilt hat in diesem Buch, dass wir dem restlos, ohne Wenn und Aber vertrauen. Weil wir wissen, weil es uns geoffenbart worden ist, wer dahinter, wer darüber und wer für die Erfüllung und für die Wahrheit und die Gültigkeit dessen steht, was wir da geschrieben haben, die Verheißungen, die er gegeben hat, dass er sie erfüllen wird. Und wir haben es, wir haben es rückblickend, wenn wir die Bibel betrachten, haben wir unzählige Verheißungen, die sich schon buchstäblich, zeitgemäß erfüllt haben. Und es ist noch ein großer Teil, der noch zukünftig ist, der noch erfüllt werden wird. Ich möchte heute mit euch, wenn auch, ich hoffe, wenn ich zu lang werde, dann sagt bitte Michael, sagt Amen, sagt, hör auf, es ist genug für heute. Aber ich werde versuchen, etwas davon zu bringen. Ich möchte heute mit euch eine von den gewaltigen Taten, die Gott getan hat in meinem Leben, und ich hoffe, dass dieses Ereignis auch in eurem Leben stattgefunden hat. Ich hoffe es und glaube es, dass wir solche sind. Sollte jemand sein, der es noch nicht erlebt hat, es ist noch Gnadenzeit. Es ist noch Gnadenzeit und für jeden, der das erleben möchte, hat Gott alles in wunderbarer Weise und nicht nur 90%, sondern 100%ig oder 1000%ig oder was für einen Prozentsatz wir sagen wollen, hat er das bereitet. Und er schenkt es uns aus Gnade. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern es ist seine Barmherzigkeit. Es ist seine Gnade, die uns das schenkt. Wir haben heute Vormittag in unserer Predigtreihe unsere Geschwisterin Bessenhardt Sie nehmen jetzt einen Galaterbrief vor. Entschuldigen in Etappen. Und heute war aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Mache keinen Promiss mit der Freiheit, zu der Christus dich berufen hat. Du kannst nichts dazu tun. Und wenn du versuchst, das Gesetz, so wie, das, wie es dem alttestamentlichen Volk, dem Volk der Juden Gott gegeben hat, ein heiliges Gesetz, ein gutes Gesetz, aber es kann niemanden retten, weil niemand es erfüllen kann. Aber einer ist gekommen und der hat es erfüllt. Und aufgrund dessen dürfen wir nun, weil Gott dieses Gewaltige, was ich heute nun hier vorlese oder was wir uns heute vornehmen, weil Gott das gewirkt hat, sind nun die Werke des Gesetzes Folge, Frucht dessen, was Gott an uns getan hat. Ich muss das im Glauben annehmen und in meinem Leben umsetzen. Natürlich mit seiner Hilfe. Er hat uns verheißen, nicht allein zu lassen, sondern er hat uns verheißen, bei uns zu sein und uns fähig zu machen. Er hat den Heiligen Geist in jeden, der an ihn glaubt, der dieses sein Wort, sein Angebot im Glauben annimmt, für den hat er diesen Tröster, diesen wunderbaren Teil der göttlichen Dreieinigkeit hat er gegeben. Und er ist es, der in uns dann das vollbringt und uns fähig macht, das umzusetzen, ja, weil wir erlöst, weil wir begnadigt sind, weil wir befreit sind, können und dürfen und werden wir es durch seine Gnade verbringen. Natürlich ihm zur Ehre. Ich lese uns einen Text aus dem ersten Petrusbrief. Das ist ein sehr bekannter Text von Kapitel 1, also aus dem ersten Kapitel, ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Und ich lese von Vers 3 weiter. Jeden Fall muss ich euch sagen, ich weiß nicht, wer das erste Lied angegeben hat. Was hat es angegeben? Hast du in meine Predigt reingesehen? Fragt Matthias, ich erlebe es auch in Wissingen immer wieder so, dass der Heilige Geist am Werk ist und dass er oftmals, sei es durch ein Lied oder schon durch die Vorbereitung, also durch Ansprache, der Vorbereitung, dass es eine Einleitung in meine Predigt ist. Das haben wir da gesungen, ja, dieses Lob. Also. Und hier heißt es nun, ich habe, damit ihr klarkommt, ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung bei euch gültig ist, ich habe noch die alte, also wie soll ich sagen, die Bibel, mit der wir auch dort in Siebenbürgen beschenkt worden sind. Ich habe die revidierte Elberfelder Bibel dabei und lese nach dem Text. Das heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darum frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als das vergängliche Gold, das aber durchs Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocken, und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Rettung der Seelen. Bis hier, ihr Lieben. Schon sehr viel und ganz klar gesagt. Und trotzdem ist es wertvoll, dass wir noch uns einige Gedanken hier ansehen und wahrnehmen. Wer ist der Autor? Wer hat das getan? Also was hier der Apostel Petrus so wunderbar, so herrlich beschreibt. Also wir können die Tiefen ja eigentlich nicht ergründen. Die Tatsachen, sie sind da und wir haben sie auch erlebt und werden es noch erleben. Ja? Aber ihren Grund zu erkennen, das fordert uns heraus, und es ist eine Sache, wo wir im Gebet den Heiligen Geist, also den Herrn, bitten dürfen, dass er uns durch den Heiligen Geist die Augen öffnet, um die Wunder, so wie der Psalmist das sagt, in seinem Wort immer wieder zu erkennen. Die Gewichtigkeit, das Wertvolle, das, was uns da gegeben und geschenkt und von Gott an uns durchgeführt wurde. Er ist der Autor. Gott, so lesen wir hier, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ihm gebührt alles Lob. Und wenn wir dann in unserer Bibel von Anfang, vom ersten Blatt an und bis zum letzten Satz in der Bibel, wenn wir da anfangen würden, um seinen Namen, die ihn, also wie soll ich sagen, sein Wesen, ihn uns zeigen, ihn uns beschreiben. Denn er hat sich uns offenbart in dem Namen Jesu. Ja, das ist sein Name, der Ich Bin. Ja. Sonst kennen wir keinen eigentlichen Namen. Aber er wird uns in so wunderbarer Weise und in so vielen Arten und Facetten wird er uns beschrieben, ja. Und ich habe mir einiges hier aufnotiert, da heißt es, ja, er ist ja der Vater des Herrn Jesus, seines Sohns, der Jesus Christus ist sein Sohn, und wir kennen ja auch diese wunderbare Darstellung der Dreieinheit, ja. Und es ist Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, ja. Aber hier ist die Rede jetzt von dem Vater, ja. Er ist der Allmächtige, er ist der Allweise, er ist der Heilige, der Gerechte, er ist der Liebende, der Barmherzige, der Langmütige und noch viel, viel mehr. Vor allen Dingen ist er ja der Schöpfer und auch Erhalter der Natur, der Schöpfung, der großen Schöpfung. Er ist ihr Anfang, er ist der Lebensschaffende, ja, und er ist auch der Vollender. Zeit und Ewigkeit, sie liegen in seiner Hand, er wacht, er hat sie geschaffen, er hat sie ins Dasein gerufen. Und bei all dem, ihr Lieben, was der Mensch in seiner Gottentfernung auf dem Weg, wo er sich durch die Sünde von Gott abgewandt hat, da merken wir, wie viele Götter die Menschen sich geschaffen haben. Aber die Realität ist die, das ist Menschenwerk und das ist vergänglich. Sie sind tote Götzen, so wie Gott sich das durch den Propheten Jesaja besonders immer wieder versucht, den Menschen klar zu machen. Das sind Menschenwerke, sie haben Augen, sie sehen nicht, sie haben Ohren, sie hören nicht. Ja, man tut mit ihnen, was der Mensch will. Er lässt sich von hier wegnehmen, er kann nicht gehen, er kann nicht laufen. Ja, demgegenüber haben wir einen lebendigen Gott, einen schaffenden Gott, einen sich uns mitteilenden Gott, einen Gott, der dieses gewaltige Universum geschaffen hat, ja, und der es kennt und der es regiert. Wenn wir an Psalm 147 dort einmal die Verse 3 und 4 lesen, dann merken wir, dass, ja, das sagt der Psalmist, dass er, lesen wir das an. Psalm 147, Vers 3 und 4. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet die Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne. Er nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne Maß. Das ist unser Herr. Er zählt die Sterne und unsere Wissenschaft sagt es, also ich begreife den, ich sage das, was ich gehört habe. 10 hoch 25, was das für eine Zahl ist, die können wir wahrscheinlich auf einer Tafel nicht aufschreiben. Unzählbar und noch lange, lange ist auch die Wissenschaft, wie weit sie jetzt auch in das All hinein sieht, die kann es nicht ausdrücken, wie viele Sterne und Sonnensysteme und was es da alles gibt. Und die kennt der Herr alle mit Namen. Er ruft sie und sie müssen sich stellen, wenn er es ruft. Und wenn er, ihr Lieben, wenn das Wort, das wir hier gelesen haben im Psalm 147, wenn das wahr ist, wenn er den großen Kosmos kennt und kennt die Sterne, sollte er den Mikrokosmos weniger kennen? Wir hören uns manchmal Werner Gitte an, diesen so klugen Mann, dem der Herr so viel Weisheit und Einsicht gegeben hat. Also da muss man staunen, was dieser Mann da uns beschreiben kann. Was sich in unserem Gehirn, was sich in unserem Verdauungstrakt alles da abspielt, wie viele Mikroben und wie viel, was soll ich sagen, wie viele Mechanismen da tätig sind in der Mikrowelt, nicht da, was da tätig ist, nicht da, wenn er sagt, dass in einem Zentimeter, in einem Kubikzentimeter Wasser unzählbare Mikroben da ihren Dienst, ihr Leben haben und so weiter und so fort. Also da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Und da dürfen wir ihm vertrauen und auch in der heutigen Zeit, dass er die Kontrolle hat, auch über deine, über den Mikrokosmos oder Mikrowelt, die in deinem Leben, in deinem Körper, in meinem Körper sich abspielt. Ich habe das Vertrauen, dass er darüber bestimmt. Und mich wundert es, wenn man sieht, mit welcher Angst heute Menschen darüber geplagt sind, dass sie dem Schöpfer, dem Herrn das nicht zutrauen. Natürlich sind wir gerufen, vorsichtig zu sein und Schutzmaßnahmen zu nehmen, aber noch immer hat er, der Schöpfer, die volle Kontrolle auch über den Mikroorganismus, über die Mikrowelt. Er hat sie noch. Und er wird sie auch behalten. Und er wird auch komme auch darauf später zu reden. Aber das ist er. Und ihr Lieben, seht euch mal, nehmt euch mal die Bibel an der Hand. Und merkt, vom ersten Blatt der Bibel heißt es nur immer wieder, Gott redet, Gott sprach, Gott wirkt es, Gott macht es. Er ist der Herr über allem, sogar drei Bibelstellen, ich werde sie auch vorlesen oder erwähnen, wo ihm auch zugeschrieben wird, dass er das Licht schafft, dass er das Böse, gibt es in der Stadt, sagt er, zum Beispiel in Amos, gibt es in der Stadt ein Unheil, gibt es etwas Böses, das der Herr nicht angestellt hat, können wir lesen in Amos 3, Kapitel 3, Vers 6. Und in Jesaja spricht davon. Also dieser allmächtige Herr, er ist der Herr über allem. Und er hat die Dinge in seiner Hand und bewegt sie. Und die Völker, sie müssen das tun, wissend oder unwissend, ja, was er befiehlt. Das ist er. Ihr Lieben, aber das Großartigste, was er doch dann in seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit und Gnade gewirkt hat, das ist das, was wir hier gelesen haben. Dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, in Gang gebracht hat, die uns aus unserem verlorenen Zustand, aus diesem feindlichen Verhältnis, dass wir als Menschen hineingeboren sind, weil wir das geerbt haben von unseren Urältern, von Adam und Eva, die versagt haben und die ganze Menschheit ihre Nachfolgerschaft unter die Sünde beschlossen haben. Da hat er dann diesen Weg gefunden, geschaffen, dass es für uns möglich wird, mit ihm wieder in Ordnung zu kommen. Und der Apostel Petrus nennt das hier, dass er sagt es hier, er hat uns wiedergeboren. Wiedergeboren. Das heißt, er hat uns zu einem neuen Leben, zu einem neuen Verhältnis, zu einer neuen Beziehung, aus der, wo wir waren. Der Apostel Paulus bringt das im Kolosserbrief auf den Punkt, wenn er sagt, dass wir, die wir in Sünde, die wir in Gottesfeindschaft gelebt haben, die hat er errettet und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat aus Feinden, die wir ihm Feind waren, da hat er Kinder Gottes gemacht. Ja, dadurch, dass er uns wiedergeboren hat. Der Apostel Paulus bringt dieses Ereignis der Wiedergeburt in einem ganz anderen Bild, wo er ja von der Auferstehung spricht. Da heißt es im Epheserbrief, dass er uns, die wir tot waren in Sünden, dass er uns auferweckt hat, auch wie hier der Apostel Petrus, infolge seiner großen Barmherzigkeit und Gnade. Epheserbrief Kapitel 2 von Vers 1, weiter können wir es lesen. Das heißt auferweckt, nicht dass wir müssen das aus der Bibel ganz klar unterscheiden. Wir haben den Begriff, wenn wir sagen, der ist tot oder das Tier ist tot oder die Blume oder die Pflanze ist tot, nicht wahr? Dann haben wir den Begriff, da hat die Existenz dieses Wesens, das wir dann als tot benennen, dass es überhaupt nichts mehr existiert und ist. Aber die Bibel spricht, wenn sie vom Tod in Bezug auf uns spricht, ist das immer wieder nicht ein Nicht-Existieren, sondern es ist eine Existenz ohne den, der gesagt hat, ich bin das Leben. Oder wie wir das im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums lesen, ich war das in Christus, dass er in ihm das Leben war, in ihm. Er ist das Licht der Welt, so haben wir es auch gehört in der Einleitung wieder. Er ist Licht, er ist Leben. Ja, in ihm haben wir das. Ja. Und wer in ihm ist, wer Anschluss, wer Beziehung zu ihm, wer dieses erlebt, aus diesem Bereich der Gottesfeindschaft, sei es, dass wir gestorben sind, das heißt, unsere Beziehung zu Gott überhaupt nicht mehr da ist oder nicht war und noch nicht da ist, dass er uns auferweckt hat, ja. Oder aber, dass er uns wiedergeboren hat, aus einem Zustand des Verlorenseins zu einer intakten Kindes- und Liebesbeziehung zu ihm. Das ist sein Werk, ihr Lieben. Das bewegt hier den Apostel Petrus, diesen Gott zu rühmen und zu preisen. Und ich habe es schon einleitend gesagt, also die Ewigkeit, sie wird uns Gelegenheit und Zeit bieten, diesem Gott wirklich die Ehre zu geben, über dem, was er auch in diesem seinem Akt der Wiedergeburt oder der Auferweckung mit uns vollzogen hat. Und ihr Lieben, Gott beginnt nicht nur etwas, sondern er sorgt, dass das, was er begonnen hat, auch eine Entwicklung erfährt. Ja, denn wir sollen ja, nachdem wir wiedergeboren, auferweckt worden sind, sollen wir ja wachsen und zunehmen auf ein Ziel hin, ja? Auf ein Ziel hin. Und dieses Ziel, das hat er ja schon festgelegt. Es ist seine Herrlichkeit. Es ist das, was der Herr Jesus von dem Vater in seinem letzten Gebet dort, das uns aufgezeichnet wird, im Johannes Evangelium Kapitel 17, wird es uns aufgezeichnet, wo er sagt, Vater, ich will. Bis dahin, wir hören es nie in seinem Leben, in seinem Wandel, der uns ja beschrieben ist, seinem Wandel hier auf Erden, dass er nie sagt, Vater, ich will, sondern wenn es dein Wille ist. Er hat sich dem Willen des Vaters total unterworfen. Aber hier in Johannes 17, Vers 24 sagt der Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, diese, die du wiedergeboren hast, die du auferweckt hast, dass sie dort sein sollen, wo ich bin. Das soll das Ziel sein. Das ist dein Ziel, Bruder und Schwester, wie du das erfahren hast, wiedergeboren, auferweckt worden zu sein. Durch das Evangelium, durch diese gewaltige, frohe Botschaft, die uns das verkündigt, dass Gott Mensch geworden ist, um bereit sein zu können, meine und deine Schuld auf sich zu nehmen und dort am Kreuz zu sühnen, uns dort diesen Zugang zum Vaterherzen, diesen Zugang zum Paradies, der von den Engeln, nachdem der Mensch gesündigt hat und ausgetrieben wurde aus dem Paradies, wurden da Engel vorgestellt, die den Zutritt verwehrten und niemand konnte mehr zurück. Niemand. Aber nun hat der Jesus dieses Hindernis weggenommen, wird uns sehr, sehr schön beschrieben, wenn wir das Wort Gottes kennen und es lesen. In dem Moment, wo der Herr Jesus dort am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, das Sühnopfer, deine und meine Schuld, das, was mich von Gott getrennt hat, das ist weggetan. Der Preis für meine Rettung und das Recht, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zu haben, zu besitzen, zu bekommen, als Geschenk, als Gnadengeschenk, das ist nun erfüllt. Und in dem Moment heißt es, riss der Vorhang im Tempel, der den Zugang in das Heiligtum jedem Menschen verwehrte. Einmal nur im Jahr durfte der hohe Priester und nicht ohne Blut und nicht ohne Gefahr in das Allerheiligste gehen. Und nun reißt der Tempel, reißt dieser Vorhang und nun ist der Zugang für jeden frei und offen. Das ist, ihr Lieben, sein Werk. Das ist das, was er uns geschenkt hat, indem dass er uns wiedergeboren hat, dass er uns auferweckt hat. Und ihr Lieben, diese Beziehung zu Gott dem Vater, sie hat ein herrliches Ziel, einen herrlichen Abschluss, ein herrliches Ende. Und nicht ein Ende, das, wo alles aufhört, sondern wo es eigentlich beginnt. So wie das dieser berühmte Mann, Gottesmann Bonhoeffer gesagt hat, als er zum Schafott ging. Da hat der Mann, der ihn dazu eigentlich denunziert hat, hat er gesagt, jetzt ist alles aus, jetzt hat alles ein Ende. Dann sagt Bonhoeffer, nein, jetzt beginnt es erst. Jetzt beginnt es erst. Dann, ihr Lieben, weil wir auf ein herrliches Erdteil hin wiedergeboren, auferweckt worden sind. Gott hat ein Erdteil für uns bereitet. Und der Mann, Apostel Paulus, der einen Einblick hineingetan hat, der kann sagen, ich weiß nicht, inwieweit er das durchsehen hat, aber er hat ein Stück davon gesehen. Und was kann er sagen? Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Gestalt gekommen, also in keines Menschen Denken und Vorstellungen und ja, wirklich da ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieb haben, die ihn lieben. Das hat er für dich und für mich bereitet, in seiner unendlichen Barmherzigkeit und Gnade. Auf das hin leben wir, auf das hin leiden wir, wenn es auch, wie es dann hier heißt, auch eine kleine Zeit. Ja. Und das, ihr Lieben, diese Verheißung, dass wir das erleben werden, das wird offenbart in seiner Realität. Wir haben es zurzeit im Glauben, weil wir all das, was Gott hier für uns getan hat, das nehmen wir im Glauben an. Ja. Im Glauben, im vollen Vertrauen, weil wir wissen, wer es gesagt hat. Nicht ein Glaube, ich glaube, morgen regnet es oder morgen wird schönes Wetter oder solch ein Glaube. Oder solch ein, ich hoffe, ich werde das schaffen oder nein. Sondern das sind gewisse Dinge. So sichere, dass wir darauf bauen können und vertrauen können, dass Gott es erfüllen wird. Und es wird die Zeit kommen, so sagt es, schreibt es der Apostel Paulus, wo das sich buchstäblich erfüllen wird. Der euch vielleicht auch bekannte Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, wo der Apostel Paulus uns dieses Ereignis, wo das in Erfüllung gehen wird, was unser Erbe anbetrifft, dass wir dann das Erbe voll und ganz antreten werden. Wenn der Jesus kommen wird in den Wolken, wir, die in Christus gestorben sind, die werden entrückt werden, verwandelt werden, wir werden verwandelt werden, werden entrückt werden mit ihm und werden ewig bei ihm sein. Das ist das Ziel, das ist dieses Erbe. Dazu sind wir wiedergeboren, wenn wir Paulus schlussfolgert so, zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 8, dann sagt er, dass der Heilige Geist dieses Zeugnis und er ist es, der diese Wiedergeburt auch wirklich in uns vollzieht, der uns diese Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind Und wenn Kinder, sagt der Apostel Paulus dann dort im Römer 3, Kapitel 8, wenn Kinder, dann sind wir auch Erben und Miterben Christi. Ja. So wie ich es schon angeführt habe, wie der Herr Jesus das vom Vater erbeten hat, für die, die er ihm gegeben hat. Sie sollen teilhaben an seiner Herrlichkeit. Und ihr Lieben, dafür haben wir eine Ahnung. Wir haben schon ein Vorgefühl, aber keine Alternative hier auf dieser Erde. Es gibt keine Alternative hier auf dieser Erde von der Herrlichkeit, die auf dich, auf mich, auf uns wartet. Und darum sagt der Apostel Paulus, also Petrus hier, und darum jauchzen wir und darum freuen wir uns, auch wenn wir hier durch mancherlei Trübsal gehen, wo unser Glaube an das, was der Herr uns an uns getan hat, uns zugesagt hat, wenn unser Glaube auch geprüft wird, wie man zum Beispiel Gold prüft im Feuerofen, je heißer der Ofen wird, umso reiner wird das. Denn das ist ein physikalisches Gesetz, das Gott eingesetzt hat. Durch das Erhitzen werden all die Schlacken, die kommen an die Oberfläche und werden dann von dem Schmelzer werden die dann schön weggeräumt. Und je heißer, je reiner das ist, umso glänzender wird das Metall, das geschmolzen wird. Und so soll auch unser Glaube, dein und mein Glaube, mein Vertrauen, dein Vertrauen, meine Zuversicht, deine Zuversicht gefestigt werden. So sagt er es. Wenn wir auch eine kurze Zeit hier dieses alles durchmachen, lohnt es sich allemal. Und Paulus kann sagen, im Römerbrief sagt er aus, dass die Leiden dieser Zeit nicht verglichen werden können mit der Herrlichkeit, die an uns, an dir und mir offenbar werden soll, die Gott uns bereitet hat. Vertrauen wir ihm. Halten wir fest. Halten wir uns fest an ihm, auch in dieser Zeit, ihr Lieben, unter diesen Umständen. Auch die heutige Pandemie, diese weltweite Heimsuchung Gottes, sie ist von ihm angeordnet, um nicht nur uns, sondern einer ganzen Welt noch einmal in besonderer Weise, bevor diese Zeit kommen wird, deren Schatten ja diese Pandemie ist, ein Schatten von dem, was wir in der Offenbarung lesen, wenn Gott sich auch als der Richter an den Menschen, an seiner Schöpfung erweisen wird, die sich gegen ihn entschieden und aufgelehnt hat, trotz all dem Wunderbaren und all dem, was Gott gegeben, geschenkt und in die Wege geleitet hat, um den Menschen zu überzeugen von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade, von seiner Liebe, ja, von seinem Verlangen, ihn dort zu haben, wo er ihn haben möchte. Und wenn der Mensch das nicht will, ja, dann hat Gott das Recht auch zu richten. Und er wird auch als Richter sich erweisen, als der Gerechte. Und das heißt im alttestamentlichen Buch Hiob heißt es, dass wir als Menschen in diesem Gericht vor Gott auf tausend Fragen haben wir keine Antwort, weil Gott in seiner Gerechtigkeit richten wird. Heute hören wir es immer wieder. Kann das ein Gott sein? Oder dass der eine gesagt hat, wenn diese Pandemie von Gott ausgegangen ist, wenn das Gottes Werk ist, an einen solchen Gott will ich nicht glauben. Und wenn der Mensch sich dann so entscheidet, hat dann Gott, wenn er so Großes in die Wege geleitet hat, nicht auch das Recht, diesen Menschen dann, ja, das Urteil, das er sich selbst gesprochen hat, auch anzunehmen. und sofort sehen. Wie wunderbar, ihr Lieben, dass wir diesen Blick gewonnen haben, dass dem Heiligen Geist, dass es Gott gelungen ist, die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. Ja. Und er gibt uns immer wieder Einblick, auch wenn wir nicht den vollen und ganzen Durchblick haben, aber wir verstehen es, wir nehmen es wahr, wenn es den Menschen auch verborgen ist, weil sie es nicht haben wollen. Ja. Sie wollen es einfach nicht haben, aber uns ist es gegeben. Und wir sind sicher, auch in dieser Zeit. Und wir wissen nicht, was noch auf uns, bevor der Herr Jesus kommen wird, was sich noch alles ereignet. Wir wissen, dass wir die Trübsal, also das ist die Erkenntnis vieler Geschwister und der Mehrheit aller Bibelkenner, dass die Gemeinde vor der großen Trübsalzeit entrückt werden wird. Wir das nicht mehr erleben werden, aber es kann sein, dass wir die Vorläufer oder die Schatten, die diese Gerichte und diese Trübsal auf diese Erde werfen, auf diese Erde kommen, dass diese Schatten ein Stück hier auch erleben werden. Aber wir sind getrost. Wir sind getrost, weil wir so unzählbare, wunderbare Verheißungen haben. Und Gott ist unter allem auch der Allmächtige. Und wir werden durch seine, so hat auch Petrus das hier ausgedrückt, wir werden durch seine Allmacht im Glauben bewahrt werden auf dieses Ziel hin, dass wir es erreichen. So wie er den Philippern schreibt, im ersten Kapitel, ich bin gewiss, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis an den Tag Jesu Christi. Ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung. Das ist diese lebendige Hoffnung, die wir durch diese Wiedergeburt, durch diese Auferweckung in uns haben, durch den Glauben. Und wir leben in dieser Hoffnung, komme was kommen mag. Mag die Welt in Angst vergehen, angesichts der Dinge, die auf sie zukommt, auf uns zukommt. Wir sind gewiss, wir haben diese lebendige Hoffnung, dass wir unser Ziel erreichen, nicht durch eigene Kraft. Wir sind gerufen, uns zu bemühen, das immer wieder anzunehmen, was der Herr uns gibt und schenkt, aber zu wissen, wir sind voll und ganz von ihm abhängig und er lässt uns nicht. Er hat diese Macht. Der Herr Jesus sagt das in dem schönen Kapitel von Johannes 10, dort, wo er von seiner Herde und von dem Hirten spricht, nicht wahr? Da sagt er unter anderem am Schluss dann, dass seine Schafe in seiner Hand sind. Und seine Hand ist in des Vaters Hand. Und wer will es wagen, aus dieser Hand zu rauben? Wir haben in unserer Bibel ein ganz kurzes Bibelbuch, fast am Ende unserer Bibel. Und mit dem Ausklang dieses Buches möchte ich auch heute hier bei euch schließen, und zwar aus dem Judasbrief lese ich die zwei letzten Verse. Da heißt es so, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen. beten? Würdest du noch beten mit uns?
Ja, gerne. Unser Gott und Vater, wir dürfen Vater sagen, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, durch den du in dieses Vorrecht, in diese Gnade hineingeboren, auferweckt hast, in diese Beziehung zu dir, unser Vater. Wir beten dich darüber an und danken dir von Herzen. Wir waren es nicht wert, Herr, und sind es nicht. Es ist immer wieder Gnade und dein Erbarmen. Wir danken, dass wir das Tag für Tag, auch in dieser Zeit und in all diesen Verhältnissen erleben dürfen, wie du uns durchträgst, wie du uns führst, wie du uns begleitest, wie du uns bewachst und bewahrst. Wir sind dir von Herzen dankbar dafür und danken dir. Und wir wissen, Herr, dass wir aufgrund deiner Zusage, deiner Verheißung, auch unser Erbteil, das du uns bereitet hast, das wir durch dich ererbt haben und durch dich bekommen haben, dass wir es erreichen werden und dann in Ewigkeit dich rühmen mit der auserwählten Schar der vor uns vollendeten Geschwister und den Heiligen allen in aller Ewigkeit loben und preisen werden. Danke dafür, Herr, für diese wunderbare Aussicht und für den Glauben, den du uns bewahrt hast bis zur Zeit und bewahren wirst bis ans Ende. Du hast es uns zugesagt. Danke dafür, Herr. Danke, dass du hier an diesem Ort Menschen zusammengeführt hast, die dich erlebt haben als ihren Heiland Retter, als den gütigen und liebenden Vater. Durch unseren Herrn Jesus Christus gewirkt, durch dein Wort, diesen unvergänglichen Samen. Wir beten dich an dafür und wir bitten, dass du noch hinzutust, Herr, und dass du die Gemeinde hier segnest und stärkst und sie zum Zeugnis, zum Licht auch in dieser Ortschaft machst, dass auch da noch die herausgerettet werden, die du ersehen hast und in deren Herzen du siehst, dass ein Verlangen nach dir ist, Herr. Wirke du es und schenke es in deiner großen Gnade. Danke, du wirst dich auch über unser Land erbarmen. Du siehst, Herr, wenn du uns heimsuchst, was sich da alles vorfindet, an Gräuel, an Verwüstung, an Sünde, Herr, an himmelschreiende Sünde, und dennoch hast du noch Geduld. Schenke Gnade, dass noch Menschen zur Einsicht kommen. In ihrer Furcht, Herr, doch den Weg zu dir finden. Wir beten dich an, du wirst über unsere Bitten und Verstehen tun. Und auch jetzt, wenn wir auseinandergehen, sind wir zuversichtlich, du hast es uns zugesagt, bei uns zu bleiben, bis ans Ende. Und du bist mächtig, uns zu bewahren und aufzubauen, das, was du angefangen hast. Zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines Namens. Amen.
Amen.
Danke euch für eure Geduld beim Zuhören.
Ja, vielen Dank, Michael, für die Botschaft und weitergehen. Das ist im Wort Gottes und so schön, dass wir eben diese lebendige Hoffnung haben, die wir bekommen haben, eben auf dieses Erbteil, das wir bekommen haben, wenn wir die Wiedergeburt erfahren durften. Und es ist auch so schön, ja, wie du davor so viel erzählt hast, von diesem Lob, von diesem, ja, die Lobzeile her. Und auch, ich musste auch so überlegen, ist mir so aufgefallen, als ich in der Offenbarung gelesen habe, dass immer wieder gesagt wurde, und die 24 Ältesten beteten an und lobten ihn, und habe gedacht, wenn wir im Himmel so viel den Herrn loben und danken für das alles, dann dürfen wir es auch schon auf diese Erde tun, und hat es einen hohen Wert, wenn wir das auf der Erde schon tun. und uns immer wieder Gedanken machen, wofür wir den Herrn loben, preisen dürfen. Und ich denke, das ist, ja, was dem Herrn auch gefällt. Und ja, wie immer möchten wir auch zum Abschluss noch Gebetsanliegen sammeln und auch Mitteilungen, dass die gerne weitergeben. Und dass wir dann auch da gemeinsam für beten können.
Da denken wir auch an Elmar weiter. Er ist auch noch krank, mit der Lungenkrankheit.